Heute zu Gast bei Behind the Sea Florian Bohlmann. Florian ist CFO und Finanzvorstand bei der Firma Dehn. Und die habe ich das zweite Mal heute in Neumarkt in der schönen Oberpfalz besucht. Das zweite Mal, denn ich war schon einmal da und habe ein Interview gemacht mit dem CEO, dem Philipp Dehn. Wer sich also die gesamte Historie der Firma auch einmal anhören möchte, wie sie entstanden ist, mittlerweile 115 Jahre alt, der hört in diese Episode rein und heute mit Flo Episode 2 zu Dehn. Er als CFO verantwortet die ganzen Bereiche Finanzen, Zahlen, Legal, IT, hat sich mit mir über seinen Werdegang unterhalten. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Er war sogar mal kaufmännischer Leiter einer Tanzschule und wie er dann zum Schluss natürlich jetzt hier Finanzvorstand geworden ist, das haben wir uns alles angeguckt. Also hört unbedingt rein. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr spannende Story. Ja, zum Schluss hat er uns natürlich auch seine Tipps und Challenges verraten, so wie wir das immer bei Behind the Sea machen. Also hört auf jeden Fall diese Episode bis zum Ende durch. Und jetzt geht's los mit Florian Bohlmann, dem Finanzvorstand von Dehn. Let's go! Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Flo, willkommen im Podcast.
Danke.
Schön, dass ich heute da sein darf. Ich bin ja das zweite Mal da. Das heißt, wer deinen Kollegen aus dem C-Level auch mal hören will, der hört einfach ein paar Episoden zurück mit dem Philipp Dehn. Mhm. Stell du dich einfach mal vor und sag uns, was du heute machst.
Okay. Ja, mein Name ist Florian Bohlmann. Ich bin CFO der Dehn Group. Bin 49 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, wohne hier in dem schönen Neumarkt, wo ich auch arbeiten darf. Bin hier auch in der Gegend groß geworden und ich hatte ein bisschen zwischendrin, aber das kommt später, glaube ich, dann nochmal dann ein bisschen bewegt zwischendrin nochmal zu anderen Firmen etc. und bin jetzt seit 9 Jahren mittlerweile im Hause Dehn. Anfangs war ich hier kaufmännischer Leiter und jetzt seit 3 Jahren mittlerweile CFO.
Sehr cool, ja. Wir schauen uns später natürlich an, wie du da hingekommen bist. Das interessiert ja die meisten Zuhörenden auch, wie wird man CEO, wird man CFO, wie wird man CTO und so weiter. Aber bevor wir das machen, erklär uns nochmal kurz, also ordne deine Rolle nochmal kurz hier im C-Level ein. Was sind alles deine Funktionen, deine Zuständigkeiten,
etc.? Ja. Gut, als CFO, klar, ich bin mit für alles zuständig, sage ich mal, verantwortlich, was irgendeiner Form mit Zahlen zu tun hat. Ja, ob das jetzt Controlling, Accounting, Treasury, Finanzierung ist, aber auch die Themen Legal und IT. Das ist jetzt mal so ganz grob mein Beritt, den ich verantworte hier im Vorstand. Und klar, dafür Sorgen tragen muss, dass genau dort eigentlich nichts schief geht. Das ist immer so ein bisschen die Torwartfunktion nach hinten rein, aber auch gucken muss, wo habe ich die Chancen nach vorne, wo können wir besser werden, wo können wir
sehr cool, wachsen. Ja. Jetzt habe ich schon erwähnt, ihr habt auch noch einen CEO, wie das oft so üblich ist in Unternehmen. Wie ist das restliche C-Level aufgebaut bei euch, bei denen?
Also wir sind in der operativen Einheit sind wir ein fünfköpfiges Vorstandsgremium, also neben dem Philipp als CEO und mir als CFO. Habe ich noch 3 Kollegen, den Christian Köstler, CEO für den ganzen Operations-Bereich, also alles, was Produktion, Supply Chain etc. betrifft. Dann haben wir den Boris Wolf, noch Kollege, der ist CSO, also für alles, was Marketing, Vertrieb betrifft. Ja. Und dann haben wir mit dem Christian Höhler noch unseren 5. im Bunde, den CTO, also für alles, was im Bereich Research, Development, Entwicklung,
Cool, ja. Also sehr, sehr gut ausgewogenes C-Level. Ich bin dann schon gespannt, was sozusagen die Challenges sind, die dich dann vielleicht auch individuell, aber auch vielleicht euch als Team so rumtreiben. Aber bevor wir da reingehen, erklär uns doch mal, was Dehn macht. Wenn man hierher fährt, dann sieht man es schon links und rechts überall. Man liest auch ab und an den Slogan, Dehn Protects.
Ja, genau.
Und es ist ja wirklich ein historisch sehr, sehr stark verwurzeltes und schon lange auch, also verhältnismäßig sehr lange existierendes Unternehmen.
Das ist tatsächlich ganz interessant. Ich glaube, wir sind auch so ein kleiner Hidden Champion. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die täglich bewusst oder unbewusst mit uns, mit unseren Produkten irgendwo in Berührung kommen und kaum einer registriert es. Kaum okay. einer weiß es. Warum ist es so? Weil wir uns sehr stark im Hintergrund bewegen. Also dem Protects. Wir haben uns dem Thema Schutzlösungen verschrieben. Und zwar Schutzlösungen insbesondere von elektrischen Anlagen, alles, was mit Strom zu tun hat. Aber auch ganz einfach auf eigentlich herkommend letztendlich von Schutz gegen Witterung, also gegen Gewitter.
Ah, okay.
Blitzschutz, Blitzschutzerdung. Das ist wahrscheinlich auch das, was die meisten Menschen dann irgendwo mal sehen. Vielleicht sogar auf ihrem eigenen Haus zu Hause drauf oder auf der Scheune, ja, den oben schön den Fangdraht drauf mit einem Draht, der nach unten geht, an der Hauswand runter, in die Erde abgeleitet wird, um eben für Schutz zu sorgen bei Extremwetterereignissen. Und das ist unser Metier letztendlich. Also wir schützen gerade in diesem Umfeld und da muss man jetzt dann auch sagen, um das ein bisschen zu verstehen dann auch, das entwickelt sich sehr, sehr dynamisch weiter. Also die ganze Elektrifizierung der Welt, die gerade stattfindet, ja, mit der Digitalisierung, was dazu benötigt wird, überall dort, wo ich einen 24-7-Schutz gewährleisten muss oder Betrieb gewährleisten muss, muss ich auch schützen vor genau solchen Einflüssen. Da darf nichts ausfallen. Ein Rechenzentrum darf nicht ausfallen. Ja, Prozessindustrien dürfen nicht ausfallen. Also müssen die sich überlegen, wie können wir uns eben genau vor solchen Ereignissen schützen, vor Überspannungsthemen. Die sind ja nicht nur immer wetterindiziert mittlerweile, sondern ganz stark auch durch Netzschwankungen, die stattfinden. Und genau dort setzen wir an. Genau dort ist unser Ansatzpunkt, da ist unsere Expertise zu Hause, um eben tatsächlich solche Betriebe, durchgängige Betriebe zu gewährleisten.
Ja, absolut. Also ich finde das immer schön, wenn wir Leute zu Gast haben, die im Hintergrund stattfinden, aber die meisten Menschen dann doch entweder was auf dem Dach von euch haben oder zumindest irgendwo was stattfindet. Kannst du noch ein paar Beispiele nennen, entweder Produkte oder auch Schutzleistungen, die ihr sozusagen bei Kunden erbringt, neben der, sage ich mal, der Blitzableiter,
Schutz auf dem Dach? Also das beginnt mittlerweile eigentlich in der Beratung letztendlich damit dabei. Mhm. Ein Kunde hat ein großes Projekt, baut ein Rechenzentrum und muss wissen, wie schütze ich das am besten vor solchen Ereignissen. Das heißt, wir machen die Analyse dazu, machen Konzepte, Schutzkonzepte letztendlich, die ausgearbeitet werden, bis hin eigentlich dann zur Vermittlung dann auch von Installationen dann von den ganzen Themen. Das kann der äußere Blitzschutz sein, das sind aber auch ganz oft dann Überspannungsschutzgeräte. Und das nimmt extrem zu. Man stelle sich jetzt mal vor, das nimmt in der Industrie zu, das nimmt aber auch im Eigenheimbereich zu. Ja. Ja, auch das Eigenheim wird immer elektrischer, immer mehr Anwendungen finden da statt. Jeder hat eine PV-Anlage auf dem Dach. Die PV-Anlage muss ich schützen letztendlich vor Einflüssen. Mhm. Ja, wir haben immer mehr das Thema Wärmepumpen mit dem Außengerät draußen, muss ich schützen vor solchen Einflüssen. Und so kommt das eigentlich dann zustande. Wo man auch mit, das hatte ich gerade ein bisschen unterschlagen vielleicht, das eine, das ist quasi der Schutz vor Einflüssen, also dass ich den Betrieb aufrechterhalten kann, ja, dass mir Maschinenanlagen nicht kaputt gehen, ausfallen. Also das Thema Vermögensschutz steckt ja ganz stark mit dahinter. Und dann haben wir aber auch das Thema Personenschutz bei uns, also Arbeitssicherheit, gerade im elektrischen Umfeld mit dabei. Ja, und dort zum Beispiel gibt es Spannungsprüfer oder Erdungskurzschlussgarnituren, wenn ich in eine Schaltanlage reingehe, damit dem Menschen, der dort reingeht und die wartet und die reinigt zum Beispiel oder reparieren muss in irgendeiner Form, nichts passieren kann, gibt es also persönliche Schutzausrüstung. Das beginnt bei der Bekleidung. Mhm. Ja, ich habe einen Spannungsprüfer, der einen relativ langen Stab, wo ich feststellen kann, bis wo fängt die Spannung an, wo kann ich hingehen, wie werde ich geschützt, damit eben kein Störlichbogen dann übergreifen kann und das tatsächlich ja zu tödlichen Unfällen theoretisch dann führen kann. Ja. Was auch leider Gottes immer wieder passiert. Also das ist ein ganz großes Thema. Und da haben wir eben dann auch die entsprechenden Produkte, Lösungen im Angebot.
Verstehe. Sind dann so die größten Kunden eigentlich eher so wahrscheinlich so Kraftwerke und halt Firmen, die große Maschinen haben? Oder seid ihr dann doch fast schon eigentlich beim Endkonsument am meisten?
Also beim Endkonsument direkt, beim Privaten sind wir eigentlich gar nicht direkt drin. Ja, das kommt eigentlich, wenn dann über den Elektrogroßhandel zum Beispiel. Ja, beim Endkonsument, jetzt teile ich mal ein bisschen. Ja. Ich habe den Eigenheimbau irgendwo mit dabei. Das Eigenheim wird geplant. Im Eigenheim muss auch quasi mittlerweile das Thema Überspannungsschutz mit vorgesehen werden. Mhm. Das muss in der Planung mit berücksichtigt werden. Dann wird das Haus dann irgendwann gebaut. Der Elektriker ist dabei und der geht dann in den Elektrogroßhandel dann rein und holt sich die entsprechenden Teile, die er dann von uns dann auch bekommen kann, die dann verbaut werden, um den Schutz zu gewährleisten. Das heißt, der Endkunde hat hier eigentlich relativ wenig Berührungspunkt
Verstehe.
mit uns erstmal. Anders ist es ein bisschen in den anderen Umfeldern drin, ja, im Industrieumfeld. Da haben wir teilweise Kontakte direkt oder Kundschaften drin, in die Panel-Industrie, wo wir direkt in die Schaltpaneele letztendlich dann eingesignt werden, der Direktkunden da ganz viele auch mit drin haben. Dann ein ganz großes Gewerk, das ist so auch sehr, sehr europäisch, mitteleuropäisch würde ich sagen, Deutsch, Österreich ganz stark, ist das Thema Blitzschutzbau. Das
Okay,
heißt, das ist wirklich ein
interessant.
eigenes Handwerksgewerk, die nicht nur für Eigenheime, sondern vor allem für große Anlagen, für Industriegebäude, für Schulen, für Krankenhäuser etc. pp. Tatsächlich sich um das ganze Thema Blitzschutz, Erdung dann kümmern. Ja, und das sind direkte Kunden bei uns. Die kaufen direkt bei uns ein. Die wollen, die kommen auch mit allen ihren Nöten, Problemen und was sie gerne hätten dann zum Beispiel zu uns. Und wir sorgen dann dafür und versuchen die natürlich dann auch zu berücksichtigen und in die Produktentwicklung damit einzuspeisen.
Okay. Also nicht ganz trivial, sozusagen,
Überhaupt nicht.
die Produkte
Nein.
rauszukriegen. Aber wie du schon gesagt hast, durch Elektrifizierung und so auch kann ich mir vorstellen, dass natürlich ihr einiges an komplett neuen Herausforderungen jetzt in den letzten Jahren sich aufgetan haben.
Absolut.
Ja.
Ja, absolut. Das ist so. Die Anwendungsbereiche, die jetzt gerade die letzten Jahre kommen, das Thema erneuerbare Energieversorgung,
Genau.
dezentrale Energieversorgung, das hat einen unheimlichen Bedarf an Schutz. Mechanismen letztendlich damit drin, Schutzlösungen, die gebraucht werden, um eben diesen, wie gesagt, 24-7-Betrieb aufrechtzuerhalten und eine Stabilität da reinzubekommen. Und da setzen wir, wie gesagt, genau an. Und
Ja.
das ist ganz, ganz viel, was sich da tut und was sich da entwickelt.
Ja. Also auf jeden Fall super interessante Story. Wir haben auch die ganze, sag ich mal, Familien- und Unternehmensgeschichte mal porträtiert, als wir mit Philipp gesprochen haben. Das müssen wir jetzt nicht wiederholen. Da hört bitte auf jeden Fall in die vorherige Episode nochmal rein. Aber kannst du noch ein bisschen was zur Größenordnung sagen? Wie groß seid ihr? Also alles, was
Ja.
du öffentlich sagen kannst,
Ja,
sozusagen.
klar. Also wir sind mittlerweile so 2.500 Mitarbeiter groß, haben jetzt im letzten Geschäftsjahr knappe 450 Millionen Euro umgesetzt, weltweit. Ja, weltweit, das ist vielleicht ein ganz guter Stichwort. Wir sind sehr, sehr stark international dabei, international zu wachsen. Also in Deutschland sind wir in unserem Umfeld, sage ich immer, so ein bisschen der Platzhirsch. Das ist auch historisch gewachsen. Ja, wir sind 115 Jahre alt, darf man nicht vergessen.
Ja.
Ja, im Ausland, je weiter man wegkommt, da sind wir noch etwas kleiner dann dabei. Da ist aber der Bedarf, die Investitionen, die stattfinden in Infrastruktur, ist unheimlich groß. Und das ist teilweise viel größer, als er bei uns noch in Mitteleuropa dann ist. Also müssen wir uns nach außen bewegen. Und da sind wir unheimlich stark am Wachsen. Wir sind jetzt im Ausland, glaube ich, mittlerweile über 500 Mitarbeiter. Und das wird sich die nächsten
Wow.
Jahre eher Richtung vermutlich dann,
Ja.
2000 Mitarbeiter im Ausland dann wahrscheinlich entwickeln.
Ja, wow. Ja, bevor wir natürlich anschauen, was dich so in deiner Rolle rumtreibt, was euch auch rumtreibt und wie du dann damit umgehst, gucken wir uns mal an, wie du da überhaupt hingekommen bist. Also erzähl uns doch mal so ein bisschen, einerseits immer sehr interessant für alle Leute, die hier zuhören, wie bist du ins C-Level gekommen, aber auch wie bist du überhaupt zu denen gekommen? Also start da, wo du sagst, da musst du anfangen, damit man es auch
Ich
nachvollziehen
glaube
kann.
tatsächlich, ich fange mal so rum an. Ja. Ich habe tatsächlich nie von Anfang an geplant, dass ich unbedingt mal Vorstand werde. Wenn du mir das vor 25 Jahren gesagt hättest, dann, ja,
Ja.
keine Ahnung. Vielleicht fange ich da mal an, ja. Also
Ja.
ich hab mit Ausbildung angefangen. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann und parallel dazu, das war so ein duales Angebot, ein Betriebswirtschaftsstudium dann gemacht. Und das war mein erster Weg, ich sag mal, aus der Heimat raus. Ja, ich wollte weg hier aus der Gegend und bin dann erst mal 150 Kilometer in den Süden gegangen, nach München,
Ja.
beziehungsweise nach Ottobrunn und war dann da, habe im Ausbildungsverbund der damaligen DASA gelernt. Also das war Daimler-Benz Aerospace.
Ah, okay.
Habe dann meine Ausbildung gemacht, Industriekaufmann, wie gesagt, BWL nebenher studiert. Habe da ganz, wie jeder Azubi auch, die ganzen klassischen Ausbildungsabteilungen durchgemacht, was ich irgendwie ganz spannend fand, weil du ganz viele Sachen dann erlebst, die ganz nett sind, andere Sachen sind weniger nett. Bin dann nach der Ausbildung auch noch ein bisschen über ein Jahr dann bei der DASA geblieben, beziehungsweise bei einer Tochterfirma der DASA. Die haben sich um alles so rund um das Thema Unternehmensdienstleistungen gekümmert und
Okay.
habe da meine ersten Schritte im Controlling dann da drin gemacht. Ja. Und
Okay.
habe dann
Okay.
aber relativ schnell festgestellt, für mich, Großkonzern, Fahrt. Ja,
Ja.
irgendwie ist es jetzt nicht so das, wo ich den Rest meines Lebens verbringen will. Und da kamen dann noch so ein bisschen andere private kleine Geschichten mit dazu, von wegen Freundinnen etc., was dann halt immer so anfällt. Und dann hatte ich eigentlich ein witziges Angebot bekommen von den Eltern meiner Freundin, doch in eine ganz kleine Firma hier in die Heimat zurückzuwechseln als kaufmännischer Leiter.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, spannend, ist zwar jetzt nicht unbedingt total straight, ich komme gerade aus der Industrie und jetzt in ein Kleinstunternehmen eigentlich
Ja,
rein.
aber gleich als kaufmännischer Leiter, ne?
Ja, klar.
Okay,
Man muss
ja.
sagen, das ist
Ist eine coole
eine sehr
Möglichkeit.
witzig, eine
Ja.
Tanzschule.
Ach
Eine
so, ah, was?
riesengroße Tanzschule. Die hatten damals schon 35 Mitarbeiter in dem Dreh. Wir hatten da über 2.500 Schüler, die regelmäßig dann da drin waren. Und das ist eine richtig kleine, schnucklige Firma gewesen, die allerdings vor vielen Herausforderungen auch stand. Ich bin dann da reingekommen und habe dann mich mal mit meinen rudimentären Kenntnissen aus Ausbildung und im ersten Berufsjahr ein bisschen austoben können und dürfen. Und habe dann tatsächlich mal so angefangen, so das erste Profit Center, so mal Rechnung dann so
Okay.
aufzusetzen. Ja, welcher Bereich verdient eigentlich wie viel Geld und trägt wie viel Bein, wo hapert es denn etc. pp. Und da habe ich eine ganze Menge gelernt, auch von den Tätigkeiten her. Ja, da fängst du an, kommst vorher im Controlling, warst vorher in der Ausbildung und auf einmal stellst du Leute an, machst Arbeitsverträge,
Ja.
du stellst auch Leute wieder aus. Ja,
Ja.
auch eine Erfahrung, die ich dann sehr, sehr früh gesammelt habe. Da war ich 24 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Habe ich eine Menge gelernt, wie es funktionieren kann, sollte, aber auch wie man es nicht macht.
Okay.
Ja, und habe dann auch dort festgestellt, also da werde ich jetzt auch nicht alt.
Ja,
Ja,
okay. Jetzt bin ich
und ehrlich
gespannt, wie du
gesagt,
aus der Tanzschule
man muss
wieder.
ehrlich sagen,
Ja.
auch von den Eigentümern her, die haben auch gesagt, mit dem werde ich nicht warm auf Dauer, weil der kritisiert mich die ganze Zeit.
Okay.
Ja,
Ja.
so, und dann haben wir quasi so ein Agreement getroffen und gesagt, okay, also ich suche mir jetzt was anderes, so lange bin ich jetzt noch hier. Und gut, dann habe ich dann, ich glaube, das war eine Stellenanzeige, die ich dann gesehen habe, da hat die Firma nebendran, quasi die Firma Pfleiderer, hat dann einen Controller, einen Werkscontroller für das Werk Neumarkt hier gesucht. Und dann habe ich halt kurzerhand eine Bewerbung dahin geschrieben und hatte dann ein paar Tage später, eine lustige Geschichte auch, irgendwann um kurz vor 9 Uhr abends einen Anruf.
Okay.
Ja, hat mich quasi dann der Bereichsvorstand Technik, bei dem das Werkscontrolling aufgehängt war, der hat mich da angerufen um kurz vor 9 und sagt, ja, er hat eine ganz interessante Bewerbung hier gesehen und wie schaut es denn aus, hätten Sie denn Interesse mal, dass wir uns kennenlernen, kurzfristig. Und er sagt, ja, wie kurzfristig brauchen Sie es denn? Sie arbeiten ja offensichtlich noch. Und er sagt, ja, wo habe ich Sie denn jetzt erwischt? Und er sagt, ja, ich bin auch noch im Büro.
Ah
Und er sagt, ja, was machen Sie denn jetzt noch?
ja.
Ja, und dann hatte ich dann Viertelstunde später, also aber kurz nach 9 Uhr abends, mitten unter der Woche irgendwann, hatte ich dann meinen Kennenlerntermin mit dem Bereichsvorstand beim Pfleiderer, saß bei dem Büro. Und dann war ein tolles Gespräch. Wir hatten dann 2 Tage später hatte ich noch mal ein Gespräch mit dem kaufmännischen Leiter damals. Und dann war die Sache geritzt. Und dann habe ich eine Woche später angefangen, mitten unter der Zeit, 21. Oktober.
Wahnsinn, ja.
Ja, also insofern, da so bin ich zum Pfleiderer gekommen. Also so viel zu dem
Wahnsinn,
Thema
ey.
Fragesprung. Wie kommst du jetzt aus
Ja,
der
genau.
Tanzschule raus in die Industrie? So ist es gelaufen.
Ein Anruf am Abend, so ist es ja.
Genau.
Cool, okay.
Ja, und dann, wie gesagt, bei Pfleiderer habe ich dann, da war ich dann insgesamt sehr, sehr lange. Und da habe ich eigentlich habe ich ganz viele Stellen drin gehabt, wo ich immer ein Stück weit nach oben gefallen bin. Also ich war der Werkscontroller Neumarkt, 1,5 Jahre, dann bin ich zum Leiter, was war das damals? Leiter Controlling für den Werks- und Logistikverbund geworden. Also
Okay.
Koordinator. Hieß
Okay.
das dann damals, Controlling, Werks- und Logistikverbund für die deutschen Werke. Ah, dann hat es nicht lange gedauert, dann bin ich ins zentrale Controlling von der Business Unit gewechselt. Dann hat es nicht lange gedauert, dann bin ich gefragt worden, wir haben im Controlling in dem Bereich immer so viele so Sonderprojekte damit drinnen und das sind so IT-Geschichten dann auch, entweder IT-Harmonisierungsthemen, die kaufmännisch betreut werden müssen, aber auch, ich sage mal, alles, was nicht so zum Controlling-Tagesgeschäft gehört hat. Und da ist eine Stelle dann geschaffen worden, die nannte sich Leitung kaufmännischen Projekte und Tools mit einem ganz kleinen Team. Und da bin ich dann gefragt, warum ich das machen will. Also, dann bin ich das geworden. Das war dann so Ende der 2000er Jahre, 2009. Und dann ist ja 2008, 2009 ist was passiert. Wer sich daran erinnern kann, wir hatten dann die Bankenkrise. Ja, ist das Geschäftsvolumen dramatisch eingestürzt und hat dazu geführt letztendlich, dass wir unsere Werke sehr kurzfristig nicht mehr auslasten konnten. Und dann hatte ich ein Projekt, das dann hieß, mach aus 8 Werken temporär 5 Werke. Schau, dass du die ganzen Produkte dann verlagern kannst in 5 Werke, die dann voll sind. Und die anderen 3 schicken wir temporär in Kurzarbeit. Das war dann ein Projekt, was wir über 3, 4 Monate ausgesteuert haben und tatsächlich dann auch weitestgehend hinbekommen haben. Und dann kam schon wieder die nächste Aufgabe. Dann hatten wir ein Problem in einer Business Unit, einem großen Standort im Allgäu, von der Führung her. Und ich bin dann gefragt worden, hey, magst du nicht kaufmännischer Leiter werden im Allgäu bei der Business Unit? Und da habe ich mich dann erstmal geziert, weil zu dem Zeitpunkt private Situation, 2 kleine Kinder, mein Sohn, der war dann gerade, ich glaube, 4 Monate alt, Haus im Umbau etc. pp. Und da hatte ich dann nicht viel Gegenliebe von meiner Frau erstmal dann bekommen dann an der Stelle und habe dann erstmal abgesagt und bin dann wieder gefragt worden, eine Woche später, ob ich es nicht doch machen will. Irgendwann habe ich mich breitschlagen lassen und dann tatsächlich bin ich dann Ende 2009 kaufmännischer Leiter von der Business Unit geworden, also das erste komplette Eigenverantwortung eigentlich dann da drinnen. Mit über 500 Mitarbeitern, damals schon 150 Millionen Euro Umsatz und so
Oh,
weiter in
wow.
dem Dreh. Und das war so, war 2009.
Okay. Erste Lektion, immer zweimal fragen, gleich mal für nach
Genau,
Hause.
ja. Also nicht sofort Ja sagen.
Ja, genau. Ja, das klingt wirklich wie so eine perfekte Schule für den Finanzvorstand. Hast du eigentlich irgendwann mal gedacht, ich mache mal was anderes, weil du hast ja wirklich von Anfang an bis Ende Finanzen gemacht?
Tatsächlich. Ich sage immer im Scherz, ja, weil im nächsten Leben mache ich vielleicht was anderes, aber ich bin so geprägt im Bereich Finanzen letztendlich. Und wenn man ehrlich ist, in diesem Umfeld, gerade als CFO oder kaufmännischer Leiter, ist das Tätigkeitsfeld ist ja so weit. Ich bin ja nicht nur auf einen Bereich beschränkt. Das soll jetzt bitte nicht despektierlich klingen irgendwo, ja. Ich mache nur Vertrieb oder irgendwie sowas. Ja, ich bin persönlich da gar nicht in der Verantwortung da drin, aber ich bin irgendwo immer mit dabei. Ja, ich glaube, was den Finanzer einem Unternehmen ausmacht, er hat einmal am allermeisten diesen 360-Grad-Blick über das gesamte Unternehmen mit drinnen, muss ihn auch haben, um tatsächlich das Unternehmen in die richtige Richtung zu steuern.
Hattest du schon immer die Begeisterung für das Controlling und Finance-Thema oder hast du das entwickelt? Weil man sagt ja immer so, es gibt diesen Satz, follow your passion. Das ist ja schwierig, wenn man nicht weiß, was seine Passion ist. Das ist ja so ein Henne-Ei-Problem.
Tatsächlich. Ich bin ein Freund von Strukturen. Ja, also ich mag meine Strukturen, in denen ich mich bewege, die, wenn auch Dinge aufgehen, ja, also das heißt, das klingt ein bisschen doof vielleicht manchmal, aber im Controlling muss es auch irgendwo aufgehen am Ende. Ich muss eine Welt darstellen können, die Fähigkeit haben letztendlich und die in solche Scheiben zu zerlegen, damit sie steuerungsfähig ist. Und in Summe aller dieser Scheiben am Ende muss aber wieder das gesamte Bild rauskommen. Und das tatsächlich können teilweise nicht so viele Menschen da machen. Ja? Also zu mir sprechen solche Zahlen dann. Und das ist tatsächlich so, das war nicht von Anfang an für mich klar. Ich glaube, das ist eigentlich was, was ich irgendwann bei mir selber erst im Laufe des Lebens, im Laufe der Zeit entdeckt habe, dass es so ist tatsächlich.
Ja, das finde ich immer spannend, weil dann hast du ja wirklich am Anfang erstmal gemacht, einfach, ne? Also du hast jetzt nicht dir groß Gedanken gemacht, ist das meine Leidenschaft? Bin ich da gut drin? Nee. Irgendwas, du hast einfach Finance genau. und Controlling gemacht genau. sozusagen?
Ja. Ich habe, also was ich immer wollte, war irgendwie einen positiven Beitrag zu leisten, ja, und was transparent zu machen und zu sagen, okay, ich habe ein komplexes Problem, ich muss jetzt dieses komplexe Problem irgendwie in Scheiben schneiden, ich muss den Elefanten essbar machen. Mhm. Ja, und das tatsächlich so zu machen, dass die einzelnen Stücke dann auch nur was sagen und sagen, ja, okay, damit kann ich jetzt umgehen, damit kann ich auch jetzt jemanden wieder anleiten, was besser zu tun. Das ist eigentlich das, was mich dann immer irgendwo gereizt hat.
Es ist ganz spannend, immer wenn man jemanden spricht, der in seiner Funktion und seiner Rolle leidenschaftlich aufgeht, der sagt dann immer, ja, ich mache ja nicht nur Vertrieb, sondern Finanzen, das ist alles. Wenn ich jetzt jemanden frage, der im Vertrieb aufgeht, ich bin ja selber auch im Vertrieb, der sagt, ich mache ja nicht nur Finanzen, sondern ich mache ja Vertrieb. Also genau andersrum. Super, super interessant. Okay.
Also tatsächlich, ich mache ja nicht wirklich Vertrieb. Ich bin ja normalerweise nicht beim Kunden und sage, hey, kaufe das nicht. Ja, aber ich versuche die Kollegen im Vertrieb so weit zu enablen, dass sie die beste Grundlage haben, um zum Beispiel mit dem Kunden über das Thema Pricing zu sprechen.
Ja.
Ja, was muss ich denn eigentlich haben, mindestens? Wie viel Geld muss ich denn eigentlich vom Kunden bekommen für meine Dienstleistung, für mein Produkt, für meine Lösung? Und das ist manchmal tatsächlich gar nicht so einfach.
Total. Ja, wie ging es denn dann zu denen?
Ja, genau. Also vielleicht noch um die Story bei Pfleiderer rundzumachen. Ja, also ich sage immer so auch ein bisschen salopp, ich bin mit Pfleiderer durch die höchsten Höhen und durch die tiefsten Tiefen gegangen. Ne? Also bis in die Nullerjahren, da haben wir uns immer hochentwickelt zu den höchsten Höhen. Dann kam die Bankenkrise und dann ging es tatsächlich in die Planinsolvenz rein. Ne? Also das heißt, ich habe mich dann gekümmert um das, zum Beispiel die tägliche Liquiditätsaussteuerung kooperativ. Also welcher Lieferant wird heute bezahlt, welcher wird morgen bezahlt, die Kommunikation auch dann da aufzubauen. Und dass es trotzdem auch während der Insolvenz, also vor und während der Insolvenz dann weitergeht, das ist auch vielleicht mal ein ganz interessantes Kapitel, weil das sind so Sachen, die möchte ich im Nachhinein gesehen nicht missen von der Erfahrung, aber ich möchte sie nie wieder erleben.
Ja.
Und gut, dann gab es noch ein paar Restrukturierungen, also wir sind aus der Insolvenz rausgekommen, finanzielle Restrukturierung etc. Und dann ist es auf einmal dann auch, die Geschichte wäre jetzt zu lang, ein polnischer Konzern geworden. Auch Teilen polnischen Vorständen mit drinnen. Und ich war direkt als Leiter Controlling für die Gesamtgruppe dann damals. Das war so meine letzte Station da drinnen. Hatte immer den Verdacht, naja gut, warum, was macht gar keinen Sinn, dass die polnischen Vorstände, die in Polen sitzen, ihre Direct Reports dann alle noch in Neumarkt sitzen haben. Also es wird sich irgendwann ändern. Spoiler, war eine Fehleinschätzung. Nichtsdestotrotz, das war für mich die ausschlaggebende Geschichte, wo ich dann gesagt habe, jetzt muss ich mir was anderes suchen.
Okay.
Und just da, wie das halt immer so ist.
9 Uhr abends.
Das jetzt diesmal nicht, sondern das war tatsächlich eine ganz normale Ausschreibung, eine Stellenausschreibung, die gekommen ist. Suche kaufmännischen Leiter, die Dehn und Söhne GmbH und Co. KG war das dann damals noch und dann habe ich mich darauf beworben. Interessanterweise, tatsächlich hatte ich mit dem Philipp vorher immer mal wieder so ganz losen Kontakt, ja, weil wir uns auch kannten wirklich. Wir kennen uns so ganz, ganz lose von der Schule her, vom Sehen her, aber hatten nie wirklich was zu tun miteinander. Ja, wir kannten uns dann über unsere Kinder auch ein bisschen, haben uns immer wieder mal gesehen. Und da haben wir dann gedacht, na, jetzt schreibst du einfach mal eine Bewerbung und haust mal an. Ja, und dann bin ich hier einen Bewerberprozess durchgelaufen und tatsächlich am Ende habe ich die Nase vorn gehabt offensichtlich, weil ich bin dann der kaufmännische Leiter der Firma Dehn geworden.
Sehr cool. Ja. Also Wahnsinnsgeschichte. Wenn wir jetzt noch die alten Titel hätten, da haben wir immer so von sozusagen vom kaufmännischen Leiter einer Tanzschule zum Finanzvorstand, Blitzableiter, Weltmarktführer hätte man das nennen können.
Ja, genau, richtig, ja.
Super interessant. Genau. Ja, ich sag's immer, also es lohnt sich, den Podcast einfach nur schon zu hören, weil man die unterschiedlichen Werdegänge sieht und weiß, egal in welcher Situation man ist, man kann immer noch, und das ist ja eben hier das Thema, C-Level oder Vorstand werden.
Ja.
Was sind denn jetzt gerade so die Challenges als Finanzvorstand? Was sind so die ein, zwei Sachen, die du nennen würdest, die dich am meisten rumtreiben?
Also, wir haben bei denen grundsätzlich mal eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Ja, Marktumfeld, gerade in den Bereichen, wie wir sind, mit den Anwendungen, die wachsen extrem stark. International gesehen wachsen die auch sehr, sehr stark. Und was natürlich unser Thema ist, ich will an diesem Marktwachstum maximal partizipieren. Ja. Ja, wir wollen eigentlich sogar über den Markt hinaus wachsen. Ja, wir sind hier in Europa sicherlich der Marktführer, einfach historisch gewachsen in diesem Umfeld, in dem wir uns bewegen. Das wollen wir weltweit auch werden. Das heißt, ich muss auch bei der Internationalisierung wahnsinnig Gas geben. Und auch immer so ein bisschen, wir entwickeln uns, sage ich mal, von dem Oberpfälzer Exportunternehmen hin zu einem internationalen Konzern. Ja, wir sind schon weit auf dieser Straße fortgegangen. Wenn ich jetzt mal zurückdenke in ein paar Jahren, dann war das noch deutlich schwieriger. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein unheimlicher Wandel, den wir haben. Im Mindset, im Personellen, auch das zu lernen, dass ich mit meinem deutschen Produkt, mit meinem deutschen Wissen, das ich da habe, in der Welt nicht unbedingt immer einen Blumentopf gewinnen. Und ich muss mich auf die Märkte einlassen. Ich muss Produkte, Lösungen haben, die in den Märkten funktionieren. Denn gerade in der Elektrotechnik ist es normativ unheimlich unterschiedlich geprägt in der Welt. Ja. Und das heißt, in Asien, in Indien komme ich nicht unbedingt mit meinen deutschen IEC-Produkten durch. Oder in den USA noch viel extremer eigentlich, normativ völlig anders geprägt. Physikalisch denke ich mal, ich bin jetzt der Kaufmann, aber die machen mehr oder weniger alle das Gleiche. Aber die Art und Weise, wie sie es tun und wie sie dann benutzt, eingebaut werden, etc., die ist halt unterschiedlich. Und dafür muss ich einlassen. Also das ist eine Challenge, die wir haben sicherlich. Ja. Also uns auf die Märkte, in den Märkten, für die Märkte dann einzulassen, dort zu entwickeln, dort zu sourcen, dort zu produzieren auch dann künftig, ja, um dieses Marktwachstum, das da ist, maximal auch für uns mit nutzen zu können an der Stelle. Und das Ganze ist das Nächste natürlich, profitabel.
Klar.
Ja. Die Profitabilität ist sicherlich auch ein Thema, was ich ja gewährleisten muss in irgendeiner Form letztendlich, dass die nicht massiv darunter leidet. Natürlich kann ich wachsen, ja, aber zulasten der Profitabilität ist jetzt auch nicht gerade der Spaß, sondern das ist ein Thema. Was uns dabei helfen muss dann auch an der Stelle, das ist das ganze Thema, wir müssen hinkommen zu einer Prozessorganisation. Mhm. Ja, also eine Denken in End-to-End-Prozessen. Ohne den Bruch über Silos damit drin, weil nur so kann ich eigentlich die maximale Optimierung letztendlich dann rausholen und auch das Thema Digitalisierung mit da einhergehend. Ja. Also die Möglichkeiten, die sich uns bieten, auf der einen Seite in der Produktseite dem Kunden was zur Verfügung zu stellen, wo er echt einen Mehrwert hat, aber auf der anderen Seite auch uns als Unternehmen so zu streamlinen, letztendlich durch digitale Möglichkeiten, auch durch die Nutzung von AI. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, die wir haben, weil wir es teilweise noch gar nicht so richtig verstehen, ja, was es für Möglichkeiten da sind. Da sind viele Fantasien da, aber das dann wirklich operabel zu machen, dass die dann auch funktionieren, das ist so die große Hürde, die wir haben. Ja, und dann, ich glaube, das ist was uns alle momentan betrifft, in allen Unternehmen. Das ist einfach diese unglaublich große Volatilität, die Unsicherheit, die da ist. Ich sage nicht, wir leben in Multikrisen irgendwo drin. Ja? Und das letztendlich dann auch handelbar zu machen für uns, zu sagen, okay, wie gehe ich jetzt damit wieder um? Ja, das ist, glaube ich, was uns alle wahnsinnig antreibt. Also die Speed, die Geschwindigkeit, das ist halt wahnsinnig zugenommen einfach.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, dann schauen wir uns mal an, so ein bisschen, was sind so deine Learnings? Also einmal natürlich irgendwie auch aus deiner Karriere in die Vorstandsposition, aber vielleicht auch, um genau mit diesen Challenges dann umzugehen. Also wie überlebt man im C-Level sozusagen?
Ich glaube, man muss immer wieder auf den Boden der Sachlichkeit zurückfinden. Ja, also
ja.
Ich hab neulich mal irgendwo so einen auf einem CFO-Summit gesehen oder gehört. Da hat eine Kollegin, eine Berufskollegin quasi, hat einen Spruch an der Wand hängen, der nennt sich "In God we trust, all others have to come with data." Ja. Und tatsächlich, da ist schon ein bisschen was dran. Mhm. Ja, ich glaube, sich zurückzubesinnen auf die Basis, auf die Daten letztendlich, das führt zu einer Versachlichung auch in den Diskussionen mit drin. Mhm. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Essentielles, was wir brauchen, was wir haben, wo man sicherlich auch immer besser werden kann, davon abgesehen. Auch das ist eine Herausforderung, das wirklich gut nutzbar zu machen und die richtigen Daten zu haben, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen am langen Ende. Und dazu gehört dann für mich auch immer, das ist aber grundsätzlich ein Thema, ein respektvoller Umgang miteinander. Ja, also bei allen Emotionen, die lassen wir uns mal bitte dann wieder stecken und unterhalten uns auf einer normalen menschlichen Ebene miteinander. ansonsten glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, ich meine, als Chef alleine ist man immer nichts, sondern man braucht immer ein gutes, funktionierendes Team unten drunter. Und das Team muss vertrauensvoll meines Erachtens nach geführt werden. Also die haben einen relativ großen Freiraum bei mir. Und ich tatsächlich, was auch so ein Thema ist, damit die eine gute Arbeit leisten können, müssen die auch möglichst gut abgeholt sein. Wofür tun sie es denn? Was ist denn eigentlich Sinn und Zweck dahinter? Warum will ich das eigentlich haben, wie es jetzt eigentlich ist? Und da nehme ich mir in aller Regel sehr, sehr viel Zeit, auch das zu erklären. Ja, also das Thema, damit auch eine Ausbildung. Ja, ja. Also das ist halt Befähigen der Mitarbeiter, die Aufgaben zu erfüllen am Ende. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt.
Okay, verstanden. Ja, super interessant. Schauen wir nochmal kurz auch auf so Karrieretechnisches, weil jetzt hast du ja zum Beispiel die Entscheidung damals auch getroffen, in die Tanzschule zu gehen. Ja, dann hast du die Entscheidung getroffen, in die anderen Rollen jeweils reinzugehen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das waren so prägnante Meilensteine oder das waren Entscheidungen, die im Nachgang, weil man weiß es ja immer im Moment nicht, ob das einem jetzt dann in 5 Jahren irgendwas bringt oder so, die dir sehr viel gebracht haben oder die vielleicht, wo man sagen könnte, die Tanzschule wäre vielleicht untypisch gewesen, das als nächsten Karriereschritt zu machen?
Tatsächlich. Das ist, wenn man darüber nachdenkt, also manchmal mache ich so eine Reflexion, dann würdest du alles wieder genauso tun. Ja? Ich glaube, in den meisten Fällen wahrscheinlich ja, weil es auch immer situationsbedingt ist in dem Moment. Ja, in dem total. Moment habe ich eine Entscheidung getroffen, das hat bestimmte Gründe gehabt. Und deswegen würde ich sie wahrscheinlich auch wieder genauso treffen.
Klar.
Und ehrlich gesagt ist es auch so, dass so skurril auch mancher Weg vielleicht erstmal gewesen sein mag, er hat mich aber, glaube ich, tatsächlich vom Know-how, vom Wissen, von der Persönlichkeit immer weitergebracht. Deswegen bereue ich da nichts. Ja, und das ist natürlich auch so, das ist bei mir auch so, wenn ich nicht nach Neumarkt wieder zurückgekommen wäre, dann wäre ich vielleicht irgendwo in einem Konzern versauert, das ist ein anderes Thema, oder wäre vielleicht ganz woanders gelandet. Und es sind ja mal Folgedinge, die dann darauf entstehen, also auch im privaten Umfeld. Ja, dann hätte ich nicht meine Frau kennengelernt, hätte nicht diese Familie, die ich habe und die ich sehr gerne habe. Ja, also insofern, das sind alles so Dinge, deswegen hätte Fahrradkette.
Ja.
Das mache ich normalerweise nicht, sondern ich denke mir eigentlich immer, okay, wie kann ich jetzt eigentlich weitergestalten? Wo geht der Weg weiterhin letztendlich? Ja, und was heißt weiterhin? Ich muss sagen, ich bin jetzt in der Position drin bei denen als CFO. Die ist unheimlich spannend, unheimlich vielfältig, die ist unheimlich schnell auch, muss man auch sagen. Die ist auch herausfordernd, gar keine Frage. Und ich glaube, das haben wahrscheinlich die meisten Zielwill-Menschen an sich, ja, dass es herausfordernd ist.
Ja.
Und ich möchte die aber nicht missen. Also das ist so, dass mir gefällt es hier total.
Okay.
Ja, und ich glaube, wir haben so viele Möglichkeiten, so viele Chancen, mit dem Unternehmen in diesem Umfeld tatsächlich richtig, noch richtig viel Spaß in jeder Hinsicht zu haben. Das glaube ich, und das treibt mich hier an.
Sehr cool. Fast schon ein gutes Schlusswort. Ich habe noch 1-2 Fragen. Gibt es irgendwelche täglichen Routinen, die du sagst, die könntest du vielleicht auch weitergeben? So, das kann jeder mal probieren, jeden Tag das und das zu machen. Ja, da gibt es unterschiedliche Beispiele, kann man sich alle hier im Podcast anhören. Aber hast du da irgendwas oder sagst du, nee, das ist gar nicht so mein Feld?
Naja, es gibt, das ist ganz komisch, gell? Wahrscheinlich haben das für ganz viele andere CFOs dann auch. Zuerst, das Erste, was ich in der Früh normalerweise mache, ist, wenn ich ins Büro gekommen bin, Computer hochgefahren etc., dann schaue ich mir einfach die Zahlen vom Vortag an. Das Wichtigste mit dazu ist, wie viel Cash habe ich? Wo ist der Stand? Welche Richtung geht die Entwicklung? Das sehe ich auf einen Blick relativ schnell und weiß dann ganz gut, okay, ich fühle mich wohl oder ich habe jetzt irgendwo ailert.
Ja. Okay.
Und ansonsten ist es aber so, dass tatsächlich jeder Tag bei mir eigentlich anders ist. Komplett anders.
Okay, also gibt es keine so richtigen Routinen, die du jetzt nennen könntest oder irgendwelche Sachen?
Okay.
Ja, was würdest du denn machen, wenn du nicht in der Rolle wärst? Also wenn man dir jetzt die Geschäftswelt verbieten würde, sozusagen?
Was was
womit willst du die Zeit verbringen?
Ja, tatsächlich. Vielleicht würde ich so ich habe so als kleinen Zeitvertreib zu Hause, wenn ich das mache und wo ich echt ganz gut abschalten kann, dann dabei ist, ich koche ganz gerne. Und zwar echt frei Schnauze ganz oftmals. Und es kommen trotzdem immer wieder lustige Sachen bei raus. Vielleicht wäre das echt so eine Geschichte. Vielleicht wäre ich Koch, vielleicht wäre ich Gastronom, ich weiß es nicht. Ja, Gastronom wäre wahrscheinlich nicht, aber Koch kann ich mir vorstellen.
Okay.
Weil das macht mir schon Spaß.
Ja.
Ja, und das hat ja auch was Kreatives an sich. Und so blöd das klingt, auch mein Job hat sehr viel Kreativität braucht.
Absolut, absolut, ja.
Wahrscheinlich ist das so die Gemeinsamkeit dabei.
Cool. Hey, mega, mega spannend. Danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Coole, also super spannender Werdegang, wie immer. Ich hoffe,
gerne.
Ja, alle, die zugehört haben, haben sicherlich einiges mitgenommen und konnten sich ein bisschen inspirieren. Danke, dass du mitgemacht hast.
Ja, vielen Dank euch.
Super.
Danke.
Ja, an alle, die jetzt natürlich noch zuhören, unbedingt uns eine Bewertung dalassen für diese Episode oder auch für den Podcast im Allgemeinen. Da freue ich mich immer drüber über Feedback. Kann natürlich auch Kritik sein. Ich versuche das dann immer einzuarbeiten. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, aber trotzdem die Show hört, das sind ja auch einige, der gerne einfach mal auf den Abonnieren-Knopf drücken. Das kostet nicht viel und hilft mir doch ungemein. Was mir auch hilft, kommt gerne auf mich zu, wenn ihr gerade interimistische Herausforderungen habt. Also gerade, wenn es darum geht, eine Organisation umzubauen oder wirklich in einem zeitlich begrenzten Rahmen einfach etwas abzuarbeiten im Unternehmen. Das können Systemeinführungen sein, das können, wie gesagt, Um- und Aufbau von Abteilungen sein, können auch einfach befristete Stellen sein, die ihr nicht voll besetzen wollt. Dann kommt gerne auf mich zu. Wir haben hier einen sehr, sehr gut qualifizierten Talentpool und können euch sicherlich auch hier mit der ein oder anderen Herausforderung helfen. Und ansonsten hilft das Gespräch ja auch manchmal. Und Flo, ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
Danke dir, Fatz.